SWR 2 aktuell.
Und darum geht's unter anderem bis 6:30. Der russische Präsident Putin ordnet eine Waffenruhe über das orthodoxe Weihnachtsfest an. Die Krankenhäuser sollen künftig anders finanziert werden. Zur geplanten Krankenhausreform gab's heute ein Bund-Länder-Treffen. Und die FDP soll wieder ihre ursprünglichen Werte der Liberalität vertreten. Das fordert der langjährige FDP-Politiker und ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum im SWR-Tagesgespräch. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Angesichts des bevorstehenden orthodoxen Weihnachtsfests hat Russlands Präsident Putin eine 1,5-tägige Feuerpause in der Ukraine angeordnet. Putin soll das russische Verteidigungsministerium angewiesen haben, von morgen Mittag bis in die Nacht auf Sonntag die Kampfhandlungen im Nachbarland einzustellen. Das geht aus einer Kreml-Mitteilung hervor. Die Ukraine, Sie haben es in den Nachrichten gehört, hat der Waffenruhe bereits eine Absage erteilt. Weitere Informationen hat Christina Nagel.
Ausdrücklich bezog sich Putin bei seiner Entscheidung auf einen Appell des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche. Kirill hatte am Vormittag zu einer Waffenruhe aufgerufen, um den orthodoxen Gläubigen zu ermöglichen, an den Weihnachtsfeiertagen die Gottesdienste zu besuchen. Putin forderte die ukrainische Seite auf, sich an dem einseitig erklärten Waffenstillstand zu beteiligen. Schließlich würden sich auch viele Bürger in den Kampfgebieten zur Orthodoxie bekennen. Von einer generellen einseitig erklärten Waffenruhe, die der türkische Präsident Erdogan bei einem Telefonat mit Präsident Putin ins Spiel gebracht haben soll, war bisher in Moskau keine Rede. Verhandlungen kann es aus Sicht des Kreml weiterhin nur dann geben, wenn Kiew unter anderem die neuen, so wörtlich, territorialen Realitäten anerkenne. Gemeint sind die völkerrechtswidrigen Annexionen, angefangen bei der Krim, über Donetsk, Luhansk bis hin zu den Gebieten Saporischschja und Cherson, die Russland nur zum Teil kontrolliert.
Für das orthodoxe Weihnachtsfest hat Russlands Präsident Putin ab morgen Mittag eine 1,5-tägige Feuerpause in der Ukraine angeordnet. Die Ukraine selbst hat der Waffenruhe eine Absage erteilt. Informationen waren das von Christina Nagel. Bundeskanzler Scholz musste ja zu Beginn des Ukraine-Kriegs viel Kritik einstecken wegen seines zögerlichen Verhaltens, was die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine anging. Die Aufregung hat sich mittlerweile gelegt. Tatsächlich gehört die Bundesrepublik längst zu den Hauptunterstützern der Ukraine nach den USA, der EU insgesamt und Großbritannien. Nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Geld und anderen Hilfsleistungen. Aber der Ukraine ist das aus verständlichen Gründen nicht genug. Die russischen Angriffe lassen nicht nach. Und so gibt es weiter Druck auf die Bundesregierung. Dennoch will Bundeskanzler Scholz Leopard-2-Panzer nicht im Alleingang an die Ukraine liefern. Jetzt aber sind die Franzosen vorgeprescht und machen genau das. Sie schicken Panzer, zwar leichte Kampfpanzer, nach Kiew. Zur neuen Rivalität zwischen Berlin und Paris ein Kommentar von Kai Clement.
Die Europäische Union sei stärker als je zuvor angesichts des russischen Angriffskrieges. Das schrieb der Bundeskanzler vor genau einem Monat in einem Artikel für das US-Magazin Foreign Affairs. Das aber ist leider Makulatur. Dafür liefert die Ankündigung aus Frankreich, der Ukraine leichte Kampfpanzer schicken zu wollen, das jüngste und schlagende Beispiel. Es gelingt Europa und speziell Deutschland und Frankreich nicht, inmitten dieser gewaltigen Krise in der Schlüsselfrage von Waffenlieferungen gemeinsam vorzugehen. Ist dieser leichte Kampfpanzer, ein Rad- und Aufklärungspanzer, nun der, Zitat, moderne Kampfpanzer westlicher Bauart, den Olaf Scholz auf keinen Fall allein und unabgestimmt mit den europäischen Partnern liefern will? Europa im Definitionsdickicht statt im Schulterschluss. Wie viel Handlungsstärke Frankreich damit wirklich zeigt, wird zudem erst klar sein, wenn das Angebot mit einem Datum und Lieferumfang versehen ist. Jenseits von Zahlen und Definitionen aber ist klar, Deutschland und Frankreich haben eine weitere Chance verpasst, sich als europäischer Motor zu erweisen. Es gäbe immer noch eine starke europäische Antwort auf Putins Wahnsinn. Der SPD-Außenexperte Michael Roth hat bereits vor Monaten darauf hingewiesen, eine gemeinsame Leopard-2-Kampfpanzerlieferung mehrerer europäischer Staaten. Putins schlimmster Albtraum, so schrieb Olaf Scholz in demselben Magazinartikel, sei eine starke EU, die sich nicht spalten lässt. Eine EU, in der Deutschland und Frankreich noch enger zusammenarbeiten. Es wäre an der Zeit, diesen Albtraum Putins Wirklichkeit werden zu lassen.
Zur Rivalität zwischen Berlin und Paris in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine war das ein Kommentar von Kai Clement. Dass unsere Krankenhäuser derzeit oft am Limit arbeiten, liegt nicht nur am fehlenden Personal. Das liegt auch daran, dass die meisten Kliniken wie Wirtschaftsunternehmen arbeiten und damit dem Diktat der ständigen Kostenoptimierung unterliegen. Das heißt natürlich auch, dass wenig profitable Bereiche, wie zum Beispiel Kinderkliniken oder kleine Häuser, auf dem Land oft auf der Strecke bleiben. Deswegen haben Bund und Länder heute über die Krankenhausreform beraten. Geplant ist unter anderem, das Vergütungssystem für die Kliniken zu ändern. Vera Wolfskämpf in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wie könnte eine Reform in dieser Richtung aussehen?
Bundesgesundheitsminister Lauterbach will, dass die Krankenhäuser weg vom Kostendruck kommen und dass dadurch dann die Medizin wieder stärker im Vordergrund steht, nicht der Gewinn. Bisher war es ja so, dass Krankenhäuser nach den Fallzahlen vergütet wurden. Das soll weniger eine Rolle spielen und es soll eben auch Geld für bestimmte Leistungen geben, also unabhängig von den behandelten Fällen, für das Personal, für das medizinische Gerät, für die Notaufnahmen. Und das soll dazu führen, dass auch bisher weniger profitable Bereiche erhalten werden.
Was heißt das denn für die kleineren Kliniken? Werden die jetzt eher unterstützt?
Also es soll überhaupt bei den Kliniken erstmal eine neue Einteilung geben. Und das soll dazu führen, dass sowohl die kleinen Kliniken als auch die großen auskömmlich finanziert sind und ihre jeweiligen Aufgaben dann gut erfüllen können. Also einmal lokal und regional für die Basisversorgung, dann in einer zweiten Stufe mit weiteren Leistungen und in einer dritten Stufe dann ein Maximalangebot bei den Unikliniken. Also dass spezialisierte Sachen dann nicht überall angeboten werden, dafür muss man dann vielleicht ein Stück weiterfahren.
Ist denn die Kostenfrage das Einzige, was heute bei den Bund-Länder-Gesprächen im Mittelpunkt steht, oder sieht die Reform noch weitere Schritte vor?
Also die Kosten sind schon ein sehr großer Punkt, aber es geht nicht ohne die Planung, die ich vorhin angesprochen habe. Also welches Krankenhaus soll eigentlich welches Angebot machen? Und das ist genau die Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern. Der Bund hat die Finanzierung im Blick und schafft da die Rahmenbedingungen für die Krankenkassen, die dann entsprechend die Krankenhäuser vergüten. Und die Länder sind es, die vor Ort die Planung machen. Also welches Krankenhaus bietet was an? Und deswegen geht das nur Hand in Hand. Und das Ziel ist, dass Bund und Länder jetzt auch gemeinsam einen Gesetzentwurf vorlegen. Das ist auch nicht so häufig, ist aber in dem Fall tatsächlich sehr sinnvoll, weil das nur zusammen gelingen wird. Das haben auch alle Seiten nach dem Gespräch heute betont. Also kann es nur sein, wenn Bund und Länder da gemeinsam vorgehen. Es wird aber sicher im Detail auch gerade bei den Kosten noch schwierige Gespräche geben, denn die Länder müssten mehr Geld dazugeben, was Neubau, Umbau und Sanierung angeht, was sie bisher nicht getan haben.
Frau Wolfskämpf, heute gab es ja auch eine weitere gesundheitspolitische Entscheidung. Reisende aus China müssen bei der Einreise nach Deutschland Corona-Tests vorlegen. War das eine einhellige Sache oder gibt es da nach wie vor Kritiker dieser Lösung?
Also erst war ja auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach eher kritisch dazu eingestellt. Aber er hat auch gesagt, er will eine gemeinsame Lösung in Europa und lobt jetzt, dass es genau das gab. Da hat ja eben die EU empfohlen, dass es Einreisen nur bei einem negativen Test gibt. Also gilt das jetzt auch in Deutschland. Die Einreiseverordnung wurde da kurzfristig geändert. Dazu sollen Stichproben bei der Einreise geben, um Virusvarianten zu erkennen und darüber hinaus ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen. Es gibt allerdings auch Kritik daran, weil es heißt, dass eigentlich nur ja damit verzögert werden kann, dass Varianten trotzdem nach Deutschland kommen, also die Ausbreitung nur verzögert wird. Außerdem hieß es ja auch von Expertenseite immer, dass es in Deutschland eine recht gute Grundimmunisierung gibt. Also insofern ist das jetzt ein Versuch, da auch die weitere Ausbreitung von Corona einzudämmen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach meint, damit ließe sich die Gefahr gut bannen.
Bund und Länder haben heute über die Krankenhausreform beraten. Außerdem hat die Bundesregierung Corona-Tests für Reisende aus China beschlossen. Aus Berlin war das Vera Wolfskämpf. Die FDP startet ins neue Jahr traditionell beim Landesparteitag der baden-württembergischen Liberalen heute und morgen mit dem eben drei Königstreffen der Bundes-FDP in der Stuttgarter Oper. Und einen frischen Start hat die Partei bitter nötig, denn hinter ihr liegt ein schwieriges Jahr. Nach dem Wahlerfolg 2021 war das letzte Jahr ein Jahr der Landtagswahlpleiten und Streitereien in der Ampelkoalition für die FDP. Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit dem langjährigen FDP-Politiker und ehemaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum. Herr Baum, Sie gelten in Ihrer Partei als Links- oder Sozialliberaler. Wie viele davon gibt es denn noch in der FDP?
Naja, das wird sich zeigen, denn die Partei steht vor einer großen Bewährungsprobe. Sie hat die Wahlen verloren im letzten Jahr und daran muss sie sich jetzt orientieren. Sie muss eine Zäsur sichtbar machen, sonst verliert sie auch im kommenden Jahr. Das heißt also, die Zeitenwende, der Epochenbruch, in dem wir stehen, der muss auch bei den Liberalen ankommen. Das heißt, sie müssen Liberalität nicht vollständig neu denken, aber sie müssen ihn an die Zeitumstände anpassen. Zum Beispiel Freiheit in Verantwortung definieren. Sie haben eine Scheu davor, dem Staat Verantwortung zu übertragen. Und das müssen Sie ausdiskutieren. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Wie stellt sich der Liberalismus in der Zukunft auf, in einer Situation, die ich in meinem Leben so noch nicht erlebt habe? Und dann muss er natürlich die Ampel zu seiner eigenen Sache machen. Das geht nicht, dass die FDP ab und zu als Oppositionspartei in der Ampel erscheint. Sie gestaltet doch mit und sie muss wahrgenommen werden durch ihre Erfolge und nicht durch Mäkelei in der Ampel.
Das heißt, einfach mehr Verantwortung übernehmen.
Sie muss Verantwortung übernehmen, sie muss gestalten, sie muss modernisieren. Sie ist eine Modernisierungspartei und sie hat auch allen Grund, ihren möglicherweise enttäuschten Wählern zu sagen, es gibt keine Alternative zur Ampel. 3 Jahre nicht, möglicherweise danach nicht. Und das liberale Element in der Ampel ist unverzichtbar. Das darf nicht dazu führen, dass man Konflikte übertreibt. Auch die Ampel muss handlungsfähig bleiben. Also eine schwierige Sache. Und sie soll um Himmels Willen nicht anders handeln, als sie redet. Manchmal redet sie so, dass man ihre späteren Beschlüsse in der Ampel gar nicht mehr versteht. Also das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und ich frage mich auch, welche Wähler will eigentlich die FDP haben? Läuft sie den Wählern nach, die Sehnsucht nach Merz haben zur CDU, oder erschließt sie wieder ihr eigenes Potenzial, das wirklich liberale, urbane Potenzial? Sehen Sie, ich lebe in Köln, da gibt es 6% bei der Landtagswahl, 6% FDP und 30% Grüne. Ist doch kein Naturgesetz.
Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass die FDP versucht, sich schon so ein bisschen auszustrecken. Sie haben eben schon den Herrn Merz erwähnt, für andere Optionen. Ist das nicht gefährlich?
Na, das ist überhaupt nicht notwendig. Sie muss sich auf sich selbst besinnen. Und das heißt also, sie muss die wirklich liberal Denkenden im Lande erreichen. Und die sind nicht immer glücklich, dass sie keine Alternative haben. So sehen sie das zu den Grünen. Die FDP ist die einzige liberale Partei, wenn sie es richtig macht, mit einer großen Freiheitstradition. Das sind die Grünen nicht. Also um Himmels Willen, warum erschließt sie nicht dieses große Potenzial, das zum Teil ganz heimatlos ist und versucht, sich immer wieder konservativen Strömungen anzupassen? Das hat in der letzten Zeit etwas aufgehört. Und jetzt muss wirklich Lindner deutlich machen, ich habe verstanden. Die Schlussfolgerungen aus den Wahlniederlagen müssen gezogen werden.
Wir leben ja in sehr bewegten Zeiten. Sie selbst haben ja auch schon mehrere weltpolitische Krisen erlebt. In welcher Rolle sehen Sie die FDP vor diesem Hintergrund? Was muss sie vielleicht jetzt anders leisten als in Anführungszeichen normalen Zeiten?
Also sie hat natürlich jetzt eine Aufgabe, die der Lindner auch wahrnimmt in der Finanzpolitik. Das ist ja alles viel mehr. Das ist auch ein Stück Außenpolitik. Aber sie darf nicht nur als wirtschaftliches Korrektiv wahrgenommen werden. Liberalismus ist ein umfassendes Politangebot. Wo ist die liberale Europa, die liberale Außenpolitik? Es gibt auch eine eigene ökologische Politik, die die Liberalen betreiben könnten. Also dieses umfassende Politikangebot muss sichtbar werden. Es darf nicht verengt werden. Ich bin eine Partei eingetreten, die umfassend liberal ist. Auch in Sachen der Bürgerrechte, die ja von Buschmann sehr gut vertreten werden.
Sie haben eben den Buschmann schon erwähnt. Wie sehr liegt es an den Köpfen in der Partei?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Köpfen, die langsam sichtbar werden, viel zu langsam. Also die Partei lebt von Personen, die bestimmte Themen vertreten und an sich binden und sichtbar werden mit diesen Themen. Und da würde ich mir noch sehr viel mehr wünschen, dass noch mehr deutlicher in Erscheinung tritt. Die FDP ist nicht nur irgendwie gespalten allein durch Realos und Fundis. Sie muss ihre Substanz jetzt mal hinterfragen. Was bedeutet die liberale Identität? Das ist wichtig. Und das geht nur, wenn diese Mahnung der Wähler jetzt begriffen wird.
Und das vermissen Sie ganz deutlich, höre ich raus.
Das vermisse ich deutlich. Da gibt es Ansätze. Aber ich fürchte, dass die Wahlniederlagen weitergehen. Und eine bessere Demoskopie als die Wahlen gibt es ja nicht. Also warum hat die AfD in den ungefähr 10 bis 15% und die Liberalen bundesweit 5 bis 6? Das ist doch schlimm, nicht wahr? Warum macht sie sich nicht auf zu neuen Ufern?
Ein deutlicher Appell vor dem Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart war das vom langjährigen Abgeordneten und früheren Innenminister Gerhard Baum. Das SWR-Tagesgespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wegen der Energiekrise infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine hat Wirtschaftsminister Habeck schon an so manche Tür geklopft, um neue Gas- oder Energielieferanten zu finden oder die Lieferungen zu intensivieren. So hat er in der Not sogar in die Wüste gereist, nach Katar oder aber auch nach Israel und in die Niederlande. Besonders gute Freunde hat er in Norwegen gefunden. Von dort soll künftig der Löwenanteil des importierten Gases kommen. Und deswegen ist Habeck heute und morgen erneut dort, auch um neue Klimatechnologien kennenzulernen. Martin Polanski ist mit dabei.
Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist es bereits der zweite Besuch in Norwegen. Schon vergangenen März war er in Oslo, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Die erste Reise war geprägt von der Sorge um die Energieversorgung in Deutschland. Und Norwegen sollte helfen. Jetzt stellt Habeck nach einem Gespräch mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre fest:
Das Schlimmste, was drohte im Sommer, haben wir bisher verhindert. Die Gefahr eines kompletten ökonomischen Meltdowns, einer Kernschmelze der deutschen europäischen Industrie ist, soweit wir sehen können, verhindert worden.
Habeck dankte Støre und Norwegen für die zusätzlichen Gaslieferungen, ermöglicht durch erhöhte Erdgasgewinnung in den Feldern vor der Küste. Norwegen ist jetzt wichtigster Erdgaslieferant für Deutschland. Und nun soll auch die Zusammenarbeit im Klimaschutz vertieft werden. Nach Habecks Einschätzung wird Wasserstoff bald im Zentrum der Dekarbonisierung stehen und Norwegen könne große Mengen an Wasserstoff liefern, der dazu beitragen soll, vor allem in der Industrie Erdgas zu ersetzen. Geplant wird derzeit der Bau einer Wasserstoffpipeline zwischen beiden Ländern bis 2030. Im Augenblick läuft eine Machbarkeitsstudie. Norwegen, das reich geworden ist durch Erdgas und Erdöl, setzt jetzt ebenfalls auf Transformation. Ministerpräsident Jonas Gahr Støre:
For the long run.
Auf Dauer müssen wir uns breiter aufstellen und die Krise erhöht den Druck zur Transformation in Richtung nachhaltiger Energieversorgung in Europa. Habeck und Norwegens Ministerpräsident Støre sprachen sich auch dafür aus, zukünftig CO2 im Meeresboden zu speichern. Norwegen ist ein Vorreiter dieser sogenannten CCS-Technologie. Ein weiterer Grund für den Besuch des grünen Wirtschaftsministers aus Deutschland.
Wenn Sie mich fragen, lieber CO2 in die Erde als in die Atmosphäre.
Das sehen in Deutschland allerdings nicht alle so. Greenpeace und andere Umweltorganisationen lehnen die CO2-Abspeicherung im Boden strikt ab, ob in Deutschland oder in Norwegen. Die neue Offenheit der Bundesregierung für die CCS-Technologie dürfte auch bei den Grünen noch für Diskussionen sorgen.
Wirtschaftsminister Habeck ist heute und morgen in Norwegen, um die Energiepartnerschaft zu intensivieren. Ein Bericht war das von Martin Polanski. Und dabei geht es, Sie haben es eben gehört, nicht nur um Gas, auch ums Thema CO2-Speicherung, Stichwort CCS. Wie dieses Verfahren funktioniert, erklärt Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion.
Klimagas einfangen und wegsperren, das ist die einfache Übersetzung von Carbon Capture and Storage, CCS. Befürworter sagen, der Kohlenstoff, den wir als Kohle, Öl und Gas verbrennen, den holen wir doch auch aus der Erde raus. Da sollten wir das Kohlendioxid, CO2, auch wieder reintun. Und eben nicht in die Atmosphäre entlassen, wo es die menschengemachte Klimakrise auslöst. Am einfachsten ist es, das Gas da abzufangen, wo es konzentriert entsteht, also in den Schloten von Kraftwerken oder eben, wenn aus Erdgas, wie in Norwegen geplant, Wasserstoff hergestellt werden soll. Dann kann man das CO2 komprimieren und zum Beispiel in alte Gaslagerstätten reinpressen. Mit der Zeit wird es dann dort karbonisiert und damit fest gebunden. Die Technik ist energieaufwendig und teuer. Aber ohne CCS sind weder die deutschen noch die weltweiten Klimaziele zu erreichen. Das geht aus dem Koalitionsvertrag der Ampel und dem Bericht des Weltklimarates hervor. Allerdings gibt es Sorgen und Ängste. Politisch relevant war immer die Überlegung, dass die Debatte um CCS eine Entschuldigung dafür sein könnte, echten Klimaschutz zu unterlassen, das heißt den Ausstieg aus den fossilen Energien zu verhindern. Der Grüne Michael Plus, selbst Abgeordneter im Europäischen Parlament, hat diese Haltung bei Kollegen beobachtet.
Ja, manche Abgeordnete, die benutzen diese CCS-Technologie als Alibi, damit keine echten CO2-Reduktionen in anderen Bereichen passieren müssen.
Das wäre auch nach Ansicht von Wissenschaftlern fatal, denn Klimaschutz braucht beides und zwar massiv, sowohl eine konsequente Energiewende als auch die CO2-Speicherung. Der Atmosphärenforscher Professor Markus Rex bringt das auf den Punkt.
Wenn wir uns von dieser Technologie verabschieden, dann müssen wir uns ehrlich machen. Dann geben wir gleichzeitig unsere Klimaziele auf. Dann geben wir auf, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen.
In Deutschland haben vor allem Ängste um die Sicherheit die praktische Anwendung von CCS verhindert. Im brandenburgischen Ketzin wurde allerdings ein wissenschaftliches Pilotprojekt umgesetzt. Forscher sagen, die Technik ist durchaus beherrschbar. Es wird aber dauern, ehe man da im großen Stil Lösungen hat. Ein Selbstläufer wird die Speicherung von CO2 auch deshalb noch nicht. Das alles ist zudem teuer, deshalb sind eben auch erneuerbare Energien heute meist die günstigere, ökonomischere Lösung. Und es müssen Haftungsfragen beantwortet werden. Im Zweifel ist nämlich bislang nicht die Firma verantwortlich, die das CO2 erzeugt hat, sondern der Staat, in dessen Hoheitsgebiet die Lagerstätte liegt.
Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion über das CCS-Verfahren, mit dem man CO2 unter der Erde oder in der Erde speichern kann. Wirtschaftsminister Habeck informiert sich auch darüber heute und morgen in Norwegen. Benedikt XVI. Ist am Nachmittag im Petersdom beigesetzt worden. Davor haben zehntausende Menschen dem emeritierten Papst auf dem Petersplatz in Rom die letzte Ehre erwiesen. Die Totenmesse wurde vom amtierenden Papst Franziskus geleitet, mit dabei Bundespräsident Steinmeier. Er würdigt Benedikt nach dem Requiem als großen Theologen. Begleitet wurde der Bundespräsident von Bundeskanzler Scholz, Bundestagspräsidentin Baas und Oppositionsführer Merz. Rom-Korrespondent Tillmann Klein Jung fast zusammen.
Die Kirche verabschiedet sich von Benedikt dem 16. Der letzte Akt der Trauerfeier fand unter Ausschluss einer größeren Öffentlichkeit statt. In der Krypta, der Unterkirche unter dem Petersdom, wurde der 265. Bischof von Rom und Papst der römisch-katholischen Kirche zu Grabe getragen. Anwesend sind einige Kardinäle, der langjährige Sekretär Benedikts Georg Genswein und die Ordensschwestern, mit denen der emeritierte Papst zuletzt sein Leben teilte, in einem Kleinkloster in den Vatikanischen Gärten. Der Sarg mit den sterblichen Überresten Josef Ratzingers wird versiegelt und ins Grab gelassen. Große Symbolkraft hat auch der Ort der Bestattung. Hier lag bis zu seiner Seligsprechung Benedikts Vorgänger, Papst Johannes Paul II., begraben.
Caritatis tue, Domine, summente
sacra. Und der Nachfolger feiert die Totenmesse. Auch das hat in der katholischen Kirche Seltenheitswert. In einem letzten Gebet vertraut Papst Franziskus den Verstorbenen der Güte Gottes an. Ein feierlicher Ritus, so wie der Vatikan es angekündigt hatte. Benedikt XVI., obwohl seit fast 10 Jahren im Ruhestand, wurde wie ein Papst verabschiedet. Feierlich und schlicht. So hätte es ihm auch gefallen, sagt Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
Und ebenso hätte es Papst Benedikt sehr gefallen, wie Papst Franziskus gepredigt hat. Er hat nicht in einer großen Rede noch einmal alles gewürdigt, was diesen seinen Vorgänger ausgezeichnet hat, sondern er hat geistliche Worte gesprochen.
Eine sehr theologische Predigt, gespickt mit Benedikt-Zitaten. Am Schluss spricht Franziskus den Verstorbenen direkt an. Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst. Hochrangig war die Gästeliste bei dieser Trauerfeier. Italien und Deutschland entsandten offizielle Delegationen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte im Anschluss an die Totenmesse Josef Ratzinger als einen Papst, der den reichen Schatz der katholischen Kirche mit Vernunft und mit Seele an die Gläubigen weitergetragen habe.